Keschrau.
Ja, Patrick.
Du hast dich verändert.
Ja, ich habe mich verändert. Ich habe mich schick gemacht für dich.
Ja, du hast ein schwarzes Sakko an, für die, die nicht den Videopodcast hören. Irritierend.
Ja, ich sag's, wie es ist. All black, schwarzes T-Shirt, schwarzes Sakko, schwarze Stoffhose, weil ich dachte, heute ist ein Tag zum Feiern. Wir haben nämlich eine festliche Woche hinter uns, Patrick. Du hast es sicherlich, unsere Zuhörerinnen haben
es sicherlich klar.
Auch nicht verpasst. Neues, klar, wird jetzt ein Episode alt.
Wow,
super, congratulations. Krass. Aber noch viel wichtiger, die glorreiche demokratische Staffelübergabe hat stattgefunden in den USA.
Oh,
und du hast ja bestimmt auch hingeguckt. Und
bisschen.
Ich habe auch sehr genau hingeguckt. Ich bin einfach nur der Meinung, dass wir als Podcaster genauso in diese Festivitäten einreihen sollten, wie die ganzen Milliardäre in der vorderen Reihe, die sich schön angezogen haben.
Du meinst, wenn Elon Musk ein schönes schwarzes Sakko anhat und Schlips allerdings, dann du auch.
Elon Musk, Tim Cook, Jeff Bezos, sie alle kamen, haben sich schön gemacht. Mark Zuckerberg sah auch einigermaßen anständig aus. Denn es mag ja sein, dass wir Donald Trump in den letzten Wochen und Monaten, als Wahlkampf war, quasi gehört haben als einen Autokraten, als einen, der die Demokratie irgendwie zerstören wird, als einer, der mit seiner Präsidentschaft wahrscheinlich jetzt die letzte Präsidentschaft in den USA irgendwie einläuten wird, aber diese Staffelübergabe ist trotzdem wichtig. Dieser demokratische Zirkus, in Anführungszeichen, dass man sich das hinstellt und den Typen, den man in den letzten Wochen und Monaten quasi als die Zersetzung der Demokratie irgendwie erzählt hat, dass die plötzlich vor der Tür steht des Weißen Hauses und Joe Biden muss ihn begrüßen mit den Worten Welcome back home. Und dann ihn einlädt
rührend.
Zum Tee und Kaffee. Das ist doch rührend, oder? Und dann geht man dann zusammen zum Kapitol und es gibt dann die Inauguration. Er schwört das Amtseid und ist dann der neue Präsident und alles ist irgendwie nett und alles ist super. Und insgesamt, also insgeheim im Hinterkopf, brechen wir alle in Panik aus. Und das fand ich irgendwie ein schönes Bild und deswegen wollte ich das auch mitfeiern.
Schön. Ist dir gelungen. Du siehst toll aus.
Herzlichen Dank.
Sehr gut.
Ja.
Donald Trump ist ja aber natürlich nicht, ist ja ein Role Model, weil er ist ja häufig so in Amerika,
klar,
dass die Sachen dann irgendwann eine hier Ikone. Rüberkommen oder so, eine Ikone vielleicht sogar.
Mhm.
Und dass Dinge, die er auch gesagt hat in dieser Amtseinführung vor einigen Tagen, also wenn dieser Podcast rauskommt vor einigen Tagen, für uns gestern, Dinge, die er gesagt hat, ja auch andere sagen. Ne? Ich bin das Licht und die Vergangenheit oder die Gegenwart ist eine dunkle Dystopie, aber jetzt wird es irgendwie besser. Und interessanterweise gibt es diese Talking Points ja überall auf der Welt mittlerweile, nämlich auch in einem Land, in dem wir eine oder zu dem wir eine ganz romantische Beziehung haben. Es ist nämlich Rumänien. Und hier ist der Moment, an dem Serafin ein Foto einblendet, das tatsächlich das allererste Foto auf meinem Facebook-Account.
Also sehen wir ein pixeliges Foto einigermaßen. Es ist vor 15 Jahren entstanden mit Patricks, keine Ahnung, Nokias.
Wahrscheinlich, es war ein Nokia 3210 Aufsteckkamera.
Niedrig aufgelöstes Foto von uns in einem rumänischen Markt. Und wir sind da sehr verliebt um eine etwas ältere Dame, die vor sehr vielen Plastiktüten
sitzt. Die aber auch sehr, sehr süß lacht. Also sie freut sich auch.
Sie freut sich auch, denn sie hat nicht nur Plastiktüten, sondern unter ihrem Tisch auch Schnaps. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum wir da gewesen sind bei ihr. Die versteckt darunter nämlich selbstgebrannten Schnaps, den wir damals in Rumänien getrunken haben. Auf diesem Foto übrigens neben uns beiden noch zu sehen, rechts Deutschlands Investigativhoffnung Sören Musial, und dann Mitarbeiter Nummer 1 und ganz links unser Freund Simon Wieland, den wir ganz lieb grüßen, der gar nicht weiß, dass wir gerade das Foto
dass von wir über ihn reden. Persönlichkeitsrechte, kennen wir das überhaupt?
Zur Verfügung stellen. So.
Das ist ziemlich genau 15 Jahre her.
15 Jahre ist es her.
In unseren allerersten Semesterferien sind wir dahin gefahren.
Genau. Und 15 Jahre später reden wir wieder über Rumänien, denn Patrick, Ende November findet in Rumänien die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. 2 Wochen später soll es eine Stichwahl geben, also wie in Frankreich
2 Wahlen Jahr.
Im vergangenen Jahr. Eigentlich sollte es diese Stichwahl geben, denn 2 Tage vor dieser zweiten Runde sagt das Verfassungsgericht die Stichwahl einfach ab. Mit der Begründung, es soll eine illegale Einflussnahme gegeben haben in sozialen Netzwerken, vor allem durch TikTok, vielleicht durch Russland. Die Wahlen werden also annulliert. Das ist eine Premiere in der Europäischen Union.
Wir erzählen also in dieser Neues-Folge die Geschichte einer Social-Media-Kampagne, die womöglich beeinflusst wurde, aber auch einer Regierung, die sich irgendwie wehrt gegen diese Einflussnahme, vor allem aber auch gegen den Kandidaten, der diese Wahl gewonnen hat, durch diese Einflussnahme oder nicht.
Mhm.
Und fragen uns, sind faire Wahlen in der Welt, in der wir heute leben, überhaupt noch möglich? Und wir versprechen, am Ende gibt es ein bisschen Hoffnung für uns alle.
Ja, und eine Überraschung, ein Twist.
Mehrere sogar.
Mehrere sogar. Ich bin Kaschrobi Ross.
Ich bin Patrick Stegemann.
Ihr hört Neues. Los geht's.
Neues.
Das kriegen wir irgendwann mal hin. Wir schauen uns mal kurz die Weltkarte an.
Das ist übrigens der seriöseste Beginn, den ich mir vorstellen kann. So eine Karte eine auf Weltkarte? So einem Bildschirm und dann gucken wir uns das da an und das ist wirklich.
Ja, wir wollen ja irgendwie.
Du hast einen Sakko an.
Ich habe einen Sakko an.
Das macht mir richtig.
Wir haben die Weltkarte.
Angenehm,
ich habe eine Zeitung hier, die ich nicht gelesen habe natürlich. So, wir gucken mal auf die Karte. Wir schauen mal ganz kurz, wo Rumänien überhaupt liegt. Kurz für die Audiomenschen. Patrick, magst du es kurz erklären?
Ich erkläre das mal entlang unserer Reiseroute von vor 15 Jahren. Ja. Wir sind nämlich nach Berlin gefahren. Damals lebten wir gemeinsam in Erfurt, einer wunderschönen Stadt Erfurt. In der Mitte Deutschlands. Und dann sind wir mit dem Zug gefahren über Dresden nach Tschechien, über Prag bis nach Ungarn. Mhm. Also immer weiter in den Osten. In Budapest haben wir 2 Tage verbracht und uns den Magen verdorben. Und dann sind wir weiter mit dem Zug gefahren. Ungarn grenzt an Rumänien und etwa so im Süden davon von Rumänien liegt die Hauptstadt Bukarest und im Norden von Rumänien liegt die Ukraine, ein Land, das wir gut kennen, hat also eine relativ lange Grenze an die Ukraine, genauso an Bulgarien zum Beispiel und liegt dort so am Schwarzen Meer, da wo so Europa so einen kleinen größeren Stiefel wird.
Ja, und Rumänien ist einigermaßen wichtig, weil es relativ fett eigentlich da mitten in der Gegend rumliegt. Von der Ukraine, wenn sie zum Beispiel ukrainisches Getreide oder sowas exportieren wollen, um in Länder zu kommen wie Bulgarien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Mazedonien, Griechenland und so weiter und so fort. Das ist die Route, die quasi genommen werden muss. Deswegen ein einigermaßen wichtiges Land. Und Rumänien hat jahrelang unter einer Militärdiktatur gelitten, zuletzt unter Ceausescu, der mit seiner Securitate-Opposition brutal niederschlug.
Sozusagen sowas wie die rumänische Variante der Stasi.
Wie die Stasi, nur viel, viel brutaler. Also Stasi hat noch fast schon eher so psychologische Kriegsführung gemacht. Securitate sehr, sehr gewalttätige, aggressive, physische Gewalt auch ausgeübt. Und da kam mir zuerst natürlich Hertha Müller in Erinnerung.
Hertha Müller. Du bist ja einer, der von den Büchern kommt. Ne?
Ich bin einer, der von den Büchern kommt. Und ich habe die Atemschaukel und so weiter gelesen.
Hertha Müller, Literaturnobelpreisträgerin aus Rumänien. Deutschsprachig.
Die war der deutschsprachige Minderheit in Rumänien. Und ist im selben Jahr quasi nach Deutschland ausgewandert, in dem ich geboren wurde, nämlich 1987.
Und so alt.
Ja, so alt. Psst, nicht so laut. Das piepen wir hinterher aus, Serafin. Hertha Müller hat sehr viel über die Securitate auch geschrieben. Ich erinnere mich an ein denkwürdiges Zitat, ist jetzt paraphrasiert. Da hat jemand gefragt, warum schreiben Sie eigentlich so viel über die Securitate, über die Geheimdienste und über Rumänien? Er sagt dann, naja, weil ich nichts anderes kenne. So präsent ist das quasi in ihrem Leben gewesen. Und wenn du aber an Rumänien denkst, Patrick, denkst du nicht an Hertha Müller, sondern du denkst an genau das, woran ich denke, dass Patrick denken würde, wenn er an Rumänien denkt, nämlich an ein Gebäude.
Klar, Häuser. Eisenbahn oder Häuser. Es gibt keine berühmte Eisenbahn in Rumänien, aber das führt ja auch zu weit und ist ja auch egal. Es gibt ein sehr, sehr großes Haus in Rumänien.
Ja.
Es ist nämlich das größte Verwaltungsgebäude der Welt. Größer als das Pentagon. Zumindest was Volumen und Fläche anbelangt. Habe ich heute im Factcheck nochmal nachgegoogelt. und dieses Haus, man sieht das in Bukarest von allen Ecken der Stadt.
Ja.
Und das beweist auch so ein bisschen diesen Größenwahn des Ceausescu-Regimes. Die Idee, dass da dieses Riesengebäude, das Rumänien das größte Verwaltungsgebäude der Welt verdient. Mhm. Und es gibt so 2 Trivias über dieses Gebäude, die ich ganz lustig finde. Das eine ist, dass die Teppiche, die dort verlegt sind, die mussten sozusagen in dem Gebäude geknüpft werden.
Zu groß, um von außen reingetragen zu werden.
So ist es, genau. Und Ceausescu hat das auch angefangen zu bauen, als es Rumänien eigentlich schon ziemlich schlecht ging, so Anfang der 80er. Mhm. Und es wurde niemals fertiggestellt bis zur Revolution. Mhm. Und bis heute gibt es eigentlich Räume, die nicht benutzbar sind und auch noch nicht fertig sind. Mhm. Aber auch heute sitzt dort das Parlament. Und ja, dieses Haus ist sozusagen unfertig, riesig, pompös und ist so ein bisschen Ausdruck dieses Staatsverständnisses, das bis zur Revolution da herrschte. Und deswegen finde ich es ganz imposant. Ist auch schön. Ist ein schönes, schönes, großes Gebäude.
Guck, haben wir alle Ecken abgeknöpft. Also wir haben einmal die Securitate und Hertha Müller und wir haben ein leerstehendes Gebäude, ein ungenutztes Gebäude. So, 1989 dann, haben es kurz gehört, gab es dann Massenproteste gegen das Regime. Es gab war die einzige gewaltsame Revolution damals im Ostblock, ca. 1000 Tote. Und Ceausescu, der Diktator, wird gestürzt und gemeinsam mit seiner Frau dann nach einem Prozess, der ungefähr eine Stunde oder so nur gedauert hat, hingerichtet. Und zwar am ersten Weihnachtstag, am 25. Dezember, durch ein Erschießungskommando. Ziemlich hart. Und dann nach 89 bis Anfang 2018 hatte dann Rumänien eine ziemlich volatile, Patrick, hier dein Einsatz, um mich zu korrigieren.
Naja, ich würde sagen, so eine wankelmütige.
Wankelmütige, vielleicht. Volatile, wankelmütige, also keine stabile Demokratie. Insgesamt etwa 14 Regierungen hat es gegeben seit 1989 bis eben Anfang 2000.
Aber es sind auch 25 Jahre, muss man sagen.
Ja. Also. Ja, und wir haben also, weil wir Rumänien, also du und ich, wir reden jetzt über Rumänien, aber ehrlich gesagt mussten wir uns auch ganz schön viel einlesen in den letzten Tagen.
Was ist das eigentlich? Nur weil wir mal da waren und viel Schnaps getrunken haben,
genau.
Macht uns das noch nicht zu Rumänien-Experten.
Na, deswegen hat es uns auch nicht zu Rumänien-Experten gemacht, weil wir haben zu viel Schnaps getrunken. Und zwar Schnaps von irgendeiner Frau, von der wir nicht wissen, ob das überhaupt safe gewesen ist.
Er hat uns nicht blind gemacht,
immerhin. Wir hätten erblinden können, ist aber nicht passiert. Aber wir haben dann dafür in den letzten Wochen mit vielen Rumäninnen telefoniert und geschrieben, um uns ein Bild vom Land zu machen und zu bekommen. Und viele haben uns erzählt, dass das Vertrauen in die Politik und die Justiz in dem Land nicht sehr hoch ist. Es gibt oft Korruptionsvorwürfe. Einer von diesen Menschen, mit dem wir gesprochen haben, ist Livio. Er ist Rumäne, lebt schon seit ein paar Jahren in Berlin, aber er ist oft dort. Und dort war er auch, als wir mit ihm gesprochen haben. Das ist Livio.
War auch so viele Skandale, war auch so große Demos und Proteste in der Straße gegen Korruption. Und es war auch eine große Koalition von die Links- und Rechtspartei. Und dann hat das hat so stärker gemacht, dieses Gefühl, dass die klassischen Politiker sind alle sehr korrupt und dass arbeiten gerne miteinander, nur seine Position zu behalten und seine Macht.
Und diese Korruption ist eben ein Problem, ganz offensichtlich. Rumänien ist seit 2004 in der NATO und seit 2007 in der EU und seit diesem Jahr übrigens auch Teil des Schengen-Raums. Und diese politische Lage ist sorgt für Spannungen eben zwischen der EU und der rumänischen Regierung. Die Lage dort ist also nach wie vor prekär und die Menschen sind frustriert. Und wir haben es gerade kurz gehört, Koalition, müssen wir ganz kurz darauf eingehen, wie sieht die Situation eigentlich in Rumänien gerade überhaupt aus? Denn dort herrscht eine Form von der GroKo, der großen Koalition. Und wenn man GroKo hört, dann hört man natürlich hinterher auch immer Beschwerden. Überall auf der Welt beschweren sich Leute über die GroKo, egal wie das zustande kommt, so auch in Rumänien. Die rumänische Version der GroKo ist folgende gewesen, nämlich die Sozialdemokraten, die PSD, mit den christlich-liberalen, die PNL. Also
eigentlich wie in Deutschland ein bisschen.
Bevölkerung ist aber damit unzufrieden mit dieser Regierung.
Ganz anders als es in Deutschland war, als die GroKo.
Ganz anders, genau. Also ich meine, GroKo ist halt einfach ein Spukgespenst, ne? Egal in welchem, ich glaube, das Wort ist auch überall in jedem Land, in jeder Sprache das Gleiche. Das
überall GroKo?
Also, überall heißt das GroKo. Ich glaube, in Rumänien sagen die auch GroKo dazu. Also diese große Koalition ist sehr unbeliebt seit 2021. Und jetzt, Ende 2024, gab es dann viel zu tun für die rumänischen BürgerInnen. Es sollte nämlich an drei Sonntagen hintereinander gewählt werden. Erst die Präsidentschaftswahl am 24. November, dann, zu der kommen wir gleich noch, dann am 1. Dezember die Parlamentswahlen, über die sprechen wir jetzt heute nicht. Und eine Woche nach diesen Parlamentswahlen sollte es dann die Stichwahl geben zum Präsidenten. Also, wie vorhin auch schon gesagt, erst Präsidenten aussieben, zwei bleiben übrig. Und von diesen Zweien darf sich dann die rumänische Bevölkerung einen aussuchen.
Ist ganz schön viel Gewähle, muss man mal sagen. Selbst als überzeugter Demokrat. Boah, drei Sonntage in Folge, morgens ins Wahllokal oder es bis 18 Uhr ins Wahllokal schaffen am Sonntag, ist gar nicht so einfach. Weil man muss ja auch aus der Jogginghose raus am Sonntag oder will vielleicht und so. Ist nicht einfach.
Ist nicht einfach.
Keine so gute Idee, finde ich.
Drei Wahlbenachrichtigungen und dreimal Briefwahl vielleicht auch. Und ich meine,
ich hätte die Umschläge längst vertauscht und vermüllt.
Viel zu kompliziert auch, ne? Hast du übrigens Briefwahl beantragt oder gehst du persönlich wählen?
Ich gehe ganz persönlich, weil an diesem einen Sonntag, da kann ich meine Jogginghose ausziehen, um ins Wahllokal zu gehen.
Einmal alle 4 Jahre, das kann man machen. In Berlin ist es ja immer nicht so ganz einfach, da weiß man gar nicht, kann man wählen, kann man nicht wählen. Das entscheidet sich immer am Tag selbst. Wir haben hier ein Bild für euch von den drei wichtigsten Kandidaten zur Präsidentschaftswahl. Für die Videopodcast schauen, für die Audiohörer, googelt einfach mit. Wir sehen auf der einen Seite Ciolacu, das ist links, das ist der sozialdemokratische Kandidat. Dann sehen wir Elena Lasconi von der USR, das ist die Union Save Romania, so eine liberale Politikerin, Anti-Establishment, pro-EU.
Großes Christenkreuz um den Hals.
Großes Christenkreuz um den Hals, genau. Und ganz rechts haben wir Georgescu, das ist ein unabhängiger Kandidat. der viele wussten bis zur Wahl tatsächlich nicht so wirklich, wer das ist, aber kein unbekanntes Gesicht in der rechten Szene. So, das sind die drei Kandidaten, die sich da aufgestellt haben. Und jetzt kommen wir zu den Wahlergebnissen. Was ist passiert? Wir sehen, ziemlich überraschend, dass dass Georgescu, der Kandidat, der in den Umfragen zuvor einstellig unterwegs gewesen ist, plötzlich irgendwie 22,94% der Stimmen hat, also über 2 Millionen Stimmen, und die anderen Kandidaten eben da abgefallen sind, Ciolacu mit 19,5% und Lasconi mit 19,8%.
Allerdings alle relativ nah beieinander, bisschen mehr über 2 Millionen, bisschen so 1,75 Millionen, und auch Ciolacu, also der Sozialdemokrat oder aus der Sozialdemokratischen Partei stammende, auch nur 3000 Stimmen hinter Lasconi, also hinter der liberalen Anti-Establishment-Kandidatin. Genau. Also ist ein enges Rennen.
Ist ein enges Rennen und bedeutet vor allem, zur Stichwahl hat es kein Kandidat der großen Parteien geschafft. Also die SPD in diesem Fall ist da rausgeflogen. Es geht also um Lasconi und Georgescu.
Und so. Alle sind extrem überrascht, weil die Sozialdemokraten in Rumänien über Jahre regiert haben, Präsidenten gestellt haben, Ministerpräsidenten gestellt haben, Minister. Ja. Und die sind überrascht und auch ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht ist untertrieben.
Und wir haben Liviu dann auch nochmal gefragt, wie er den Wahlabend erlebt hat. Liviu ist, wie gesagt, Rumäne und lebt seit Jahren in Berlin.
Ja, das war total, ich war so mit Freunden, wir haben zusammen geguckt, die Ergebnis von dem Wahl und die Stimmung in dem Zimmer hat so in eine halbe Stunde geändert, und es war vielleicht klar, dass das Land hat auch sich geändert in dieser halben Stunde, wenn die erste Teilergebnisse sind rausgekommen. Die erste Reaktion war Schock und Traurigkeit und dass wir sind ein bisschen in eine neue Ära.
Nicht alle sind so geschockt wie Liviu. Also zusammengefasst, ein rechtsextremer Kandidat, nämlich Georgescu, nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Diktator, der Ceausescu heißt, also sehr ähnlich. Georgescu gewinnt diese erste Stichwahl, holt die meisten Stimmen, allerdings nur 3000 mehr als die liberale Kandidatin. Mhm. Und der Kandidat der Sozialdemokraten, der sich ganz sicher in den Stichwahlen gewähnt hat, der ist jetzt ausgerechnet nicht dabei. Und alle sind überrascht, vielleicht nicht so geschockt, aber überrascht sind, glaube ich, wirklich alle, weil Georgescu, dem rechten Kandidaten, wurden nur 7% zuvor zugesprochen in Umfragen. Wie kann das sein? Ja. Einer, der nur 7% hat, in den Umfragen plötzlich 22. Wer ist der Typ eigentlich?
Wer ist das überhaupt? Lass uns das mal anschauen, wer das ist. Wir haben hier einen kleinen Ausschnitt aus einem Video.
Was sind Sie, Prisonieri? Klasse politische? Ihr la vot.
Wenn ihr euch von der politischen Klasse gefangen fühlt, dann geht wählen. Das sagt er in diesem Video.
Was war dein Eindruck für dich? Aussieht. Das Video sieht hochwertig aus.
Das ist ein gut aussehender Mann. Ja. Der könnte glatt mir gleich einen Espresso verkaufen. Also, er sieht für mich ein bisschen aus wie so George Clooney in der Nespresso-Werbung. What else? Er ist 62 Jahre alt, gelernter Agraringenieur, rechtsextremer Populist. Und stellt sich natürlich als Anti-Establishment dar. Und besonders erfolgreich war Georgescu mit seinem Wahlkampf eben auf TikTok, haben wir vorhin auch schon gehört, wo es eine ganze Menge Accounts gibt, die Inhalte von ihm erfolgreich geteilt haben. Serafin, du zeigst uns jetzt mal ein paar.
The people of Romania have endured many, many hardships. But they have made it truly.
Wir machen jetzt das, was man eigentlich nicht machen sollte, nämlich Fake-Inhalte verbreiten, aber.
And America share much in common. A love of freedom, proud cultures, rich traditions and a vast.
Also das erste war ein Video mit einem Fake, in dem Donald Trump sagt, Rumänien verbinde etwas mit dem amerikanischen Volk und die Leute verdienen dort etwas Besseres, ein offensichtlicher Fake, nicht gar nicht mal so schlecht gemacht.
Nicht so schlecht gemacht.
Hat auf TikTok ein paar tausend Leute offensichtlich erreicht und
dann hier so ein ziemlich billig gemachte TikToks, ehrlich gesagt. Nämlich einfach zwei Fotos, einmal von der anderen Kandidatin und einmal von Georgescu. Und er sagt, the devil makes itself beautiful to deceive humans. Das steht über das Bild von ihr. Und über ihm steht, angels make themselves scary to ward away the evil. So.
Ich verstehe das gar nicht, was soll das heißen?
Naja, die eine ist halt so ein bisschen, die versteckt sich so hinter ihrem freundlichen Antlitz. So, das ist quasi die Teufelin. Der Teufel hat sich hübsch gemacht, quasi.
Und der Engel?
Und der Engel erschreckt quasi den Teufel. Also ich verstehe es auch nicht, aber es irgendwie funktioniert das. Hat das irgendwie funktioniert offenbar in Rumänien. Das sind so, lauter solche TikTok-Videos sind entstanden offenbar. Und da war da sehr, 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 sehr erfolgreich eben auf dieser Plattform. Andere wiederum finden dann sehr, sehr klare Worte darüber, wer eigentlich Georgescu genau ist. Wir haben gerade gesagt, Nespresso-Verkäufer, aber Alin, ein Rumänier, der in Deutschland lebt, hat ihn folgendermaßen beschrieben.
Es gibt nur ein Wort, was ich dafür nutzen kann. Der ist einfach bescheuert. Also, ne, wirklich. Der erzählt von, der will einen Kanal bauen zwischen Schwarzen und Kaspischen Meer. Und also so ein bisschen Trump-mäßig unterwegs. Ne? Trump will Grönland, der will offensichtlich Georgien und Aserbaidschan oder Russland. Keine Ahnung. Aber also wirklich, ich glaube, es gibt kein anderes Wort, den ihm besser beschreiben kann als bescheuert. Und der sagt Sachen wie, Wasser ist nicht H2O, sondern Wasser ist Information. Und der sagt, dass in Limos es irgendwelche Nanochips gibt. Also ich glaube deswegen, also das ist auch so Verschwörungstheorie unterwegs, ziemlich.
Also jemand, der sich auch in der Pandemie ziemlich eindeutig geäußert hat, Verschwörungstheorien weiterverbreitet hat und trotzdem ja 23% der rumänischen Wahlberechtigten irgendwie gewinnen konnte mit seinem Charme und seinen TikTok-Videos.
Ja, irgendwie hat das funktioniert. Wir haben dafür auch, um irgendwie zu beantworten, warum eigentlich, wie hat das funktioniert, haben wir mit einem Soziologen gesprochen hier an der FU Berlin. Wir haben heute sehr, sehr viele Töne für euch mitgebracht, mit vielen Menschen geredet. Wir haben ihn gefragt, nämlich Mihai Varga, warum Georgescu in Rumänien so erfolgreich gewesen ist. Und das war seine Einschätzung.
Die Unzufriedenheit und die Fähigkeit dieses Kandidaten, sich eben als nicht Teil der Elite zu inszenieren. Obwohl man auch sagen muss, er war eigentlich auch länger dabei. Also er hat in Ministerien aktiv. Er war in internationalen Organisationen. Unter anderem auch als Vertreter Rumäniens aktiv. Also er ist schon Teil des Systems zumindest gewesen.
Also was Mihai hier sagt, ist etwas, was wir schon an anderen Fällen gesehen haben, nämlich eine Bevölkerung, die irgendwie unzufrieden ist, obwohl vieles auch irgendwie gut läuft. Ne? Bukarest ist eine ziemlich florierende Metropole, hat nicht nur dieses sehr schöne Verwaltungsgebäude, das größte der Welt, sondern ist auch sonst eine ziemlich prosperierende Gegend eigentlich, hat, habe ich in der Vorbereitung gelesen, ungefähr das Kaufkraftniveau von Hamburg.
Ja, das ist nicht schlecht.
Das ist gar nicht mal schlecht. Und gleichzeitig sind aber auch andere Teile Rumäniens, der Nordosten, gehört zum ärmsten Teil Europas. Also eine große Kluft offensichtlich. Also Leute sind irgendwie unzufrieden und Georgescu schafft es irgendwie, diese Unzufriedenheit zusammenzuführen, aufzubauschen, indem er sich als so ein Anti-Establishment-Typ verkauft, der eigentlich nicht so richtig ist, weil er schon seit Jahr und Tag, nämlich schon seit den 90ern, irgendwie in Regierungsämtern sitzt.
Genau. Und mit dieser Haltung, mit dieser Position quasi als Anti-Establishment geht er auch in den Wahlkampf. Was ist da also passiert? Und da kommen wir jetzt quasi zum Wendepunkt, zu dieser Wahlannullierung der eigentlichen Geschichte. Am 27.11., also 3 Tage nach dieser ersten Runde der Präsidentschaftswahl, beantragen 2 unterlegene Kandidaten, eher unbekannt, die waren irgendwie auf Platz 8 und 9, beim Verfassungsgericht eine Wiederholung der Wahl. Der eine wirft Georgescu vor, eine Wahlkampffinanzierung nicht offengelegt zu haben und der andere wirft Elena Lasconi, also seine Gegenkandidatin, vor, noch am Wahltag bei Auslandsrumänen Wahlkampf betrieben zu haben. Das ist offenbar in Rumänien nicht erlaubt, am Wahltag quasi solche Werbung zu machen. Einen Tag später, also am 28., entscheidet das Verfassungsgericht, das rumänische Verfassungsgericht, alle Stimmen neu auszählen zu lassen. Zur Erinnerung, zwischen Lasconi, das hast du vorhin auch schon gesagt, und dem drittplatzierten Ciolacu, also von der PSD, lagen nur etwa 3000 Stimmen. Also es ist eine denkbar knappe Wahl. Nachzählung erstmal. nicht so verkehrt. Könnte was ändern. Ja. Genau. Also das ist schon in Ordnung, da mal irgendwie nochmal nachzuziehen. Am 2.12., dann ein paar Tage später, erklärte das Gericht, das Ergebnis der ersten Runde sei korrekt. Also die zweite Runde könnte stattfinden, alles auf Anfang, sah alles super aus. Auch weiterhin, die Ergebnisse sind so, wie sie auch in der ersten Runde gewesen sind. Zwei Tage später dann aber veranlasst der Präsident, der sozialdemokratische Präsident Rumäniens, Klaus Iohannis, die Veröffentlichung mehrerer Geheimdienstuntersuchungen zur Wahl. Und darin heißt es, die Wahl soll durch Einfluss aus dem Ausland manipuliert worden sein. Also ein Geheimdienstbericht, in dem es heißt, die Wahl sei manipuliert.
Große Überraschung, einige Tage nach der Wahl, also in Rumänien und auch hier. Ne? Ich erinnere mich auch ein bisschen an die Schlagzeilen, dachte, okay, so wieder.
Genau.
Einfluss und Rumänien wehrt sich irgendwie.
Genau, also diese Unterlagen werden veröffentlicht, natürlich ein Skandal, eine Aufregung. Und zwei Tage später kommt die viel größere Aufregung, da nämlich verkündet das Verfassungsgericht als Reaktion darauf die Annullierung der Wahl. Weil es gab eine ausländische Einmischung.
Es ist ziemlich kompliziert.
Mhm.
Es wird gewählt. Es gibt dann schon kurz nach der Wahl Vorwürfe der Wahlmanipulation. Das Verfassungsgericht lässt deshalb die Stimmen neu auszählen, findet aber eigentlich keine Unregelmäßigkeiten. Der 3000 Stimmabstand bleibt irgendwie.
Mhm.
Und erst dann, nachdem der Präsident, also der noch amtierende Präsident Iohannis, Geheimdienstuntersuchungen findet und veröffentlicht, lässt das Gericht dann doch die Wahl wiederholen. Also sehr wendungsreiche Tage. Innerhalb einer Woche dreht sich das Blatt 3-4 Mal.
Ja.
Und Anfang Dezember weiß man eines gewiss, nämlich die Wahl ist nicht gültig und wird nicht eine Woche später neu stattfinden.
Genau. Und das müssen wir uns mal genauer anschauen, was das rumänische Geheimdienst denn da eigentlich genau veröffentlicht hat.
Holst schon deine Zeitung hervor.
Ich hol schon die Zeitung hervor.
Für die Videopodcasts, also das macht mir persönlich Angst.
Die hat mir Serafin vorhin in die Hand gedrückt und Sachen rot angestrichen, die wichtig sind. Aber nochmal, um das mal genauer anzuschauen. Es soll eine koordinierte Kampagne auf TikTok stattgefunden haben, was eben Teil eines aggressiven russischen hybriden Angriffs gewesen sein soll. Also die Russen stecken dahinter und sollen über TikTok die Wahl in Rumänien beeinflusst haben. Koordiniert.
Steht das da drin? In der Zeitung?
In der Zeitung steht was anderes drin, da kommen wir noch gleich dazu.
Okay.
Aber es soll über 25.000 neue Konten aktiviert worden sein auf TikTok, die Wahlkampf für Georgescu gemacht haben. Einem Kandidaten übrigens, der selber gesagt hat, der gibt keinen Cent für Wahlkampf aus. Gibt auch keine Interviews, was weiß ich was. Also der hat sich da relativ zurückgehalten. Hat oft auch, vielleicht können wir auf diesen schönen Knopf drücken, das sehen wir hier. Der hat oft...
Da, uitați, am adus aici special hârtia, uitați, vă și arăt.
Der hat da immer einen Zettel rausgeholt und gesagt, hier, schau mal, von meinem Buchhalter, Zero. Der Buchhalter hat ihm quasi ein Dokument ausgedruckt, wo man nochmal sehen kann, dass er null Gelder in den Wahlkampf steckt oder in irgendwie Gelder investiert, um auf TikTok Werbung zu machen oder sonst wie.
Und das passt natürlich auch zum Image eines Anti-Establishment-Guys, wenn man sagen will, guck mal, das Establishment, die haben die Kohle, die versuchen euch zu manipulieren mit viel Geld und ich gebe gar kein Geld.
Gib gar nichts aus.
Ist ein sehr schlauer Move.
Aber es schneidet sich natürlich mit dem, was die Geheimdienste zu sagen, nämlich Influencer sollen für Wahlwerbung auf TikTok bezahlt worden sein. Die Frage ist, wer zahlt das? Und die Wahlwerbung wurde dementsprechend dann nicht als solche gekennzeichnet. Denn wenn es nicht Russland gewesen ist, also irgendjemand hat es bezahlt, aber es wurde nicht als solche gekennzeichnet. Das heißt, Leute sind manipuliert worden, weil sie dachten, das sind organische, echte Inhalte auf TikTok. So, für das Gericht waren dann drei Punkte eben entscheidend. Die Freiheit der Wahl schließt auch das Recht ein, angemessen informiert zu werden. Und diese angemessene Information war dann nicht mehr gegeben durch die Desinformationskampagne auf TikTok. Zweitens, fehlende Kennzeichnung der Wahlwerbung führt zu unfairem Vorteil für Georgescu. Und drittens, Verstoß gegen die Wahlkampffinanzierung. Georgescu hat angegeben, kein Geld für seine Kampagne ausgegeben zu haben. Das sind die Sachen.
Und das alles führt dazu, dass also das Verfassungsgericht diese Wahl annulliert, weil es eben Beeinflussung von außerhalb der EU gab. Klar, irgendwie zeigt alles auf Russland und ist ja auch nicht so überraschend. So ging es mir zumindest, als ich das damals gehört habe, dachte ich, ja klar, Russland versucht Einfluss zu nehmen, das tun sie ja auch in anderen Ländern. TikTok klingt auch erstmal logisch, könnte man den Fall zu den Akten legen. Russland versucht ein EU-Land die Wahl zu manipulieren, das Land wehrt sich, sagt, das ginge nicht mit rechten Dingen zu und sagt die Stichwahl einfach ab.
Es gab natürlich gegen diese Entscheidung sehr, sehr viel Protest. Das sehen wir unter anderem hier auf den Straßen. Sehr viele Rumäninnen sind
mit Kuhglocken unterwegs
und haben natürlich demonstriert und gesagt, hey, Wir haben uns entschieden und diese Wahl wird einfach annulliert aus scheinheiligen Gründen. Und da sagen aber nicht nur Leute, die Georgescu gewählt haben, sondern auch andere, die gesagt haben, Moment mal, das kann ja, also eine Wahl einfach annullieren, das geht ja nicht. Also kam auch von der Seite, die überhaupt nicht für Georgescu eigentlich ist, wie unter anderem hier von ihm, von Mihai.
I was like, okay, I don't like that person. I don't like the views that he's having. However, this is not democratic just to cancel it just like that. Like 2 days before. No, you can't do that. No matter what.
Genau, und dem Soziologen, den wir vorhin gesprochen haben, der sagte auch, mir fehlen da irgendwie die Beweise. Hoffentlich kommt da noch was.
Aber es muss auch gesagt werden, dass es Beweise sind, oder sagen wir so, es ist ein Bericht des Inlandsdienstes. Wir sehen in diesem Bericht, ja, also der aus mehreren Teilen besteht und aus mehreren DIN A4 Seiten, wir sehen da keinerlei Beweise. Und ich glaube, diese Beweise braucht man, um eine solche Entscheidung, um eine solche schwerwiegende Entscheidung begründen zu können.
Und Georgescu, der Unterlegene, also der eigentliche Gewinner, der jetzt irgendwie zum Unterlegenen gemacht wurde vom Verfassungsgericht, wie wir gerade nochmal gehört haben, ohne so richtig Beweise, was macht der?
Der zieht durch die Fernsehlandschaft und tritt unter anderem bei dem hier auf. Wir werden gleich sehen, wer, bei wem er da zu Gast ist.
Hier during ist er. The campaign, Alex, I promote permanent peace. The peace in the region and to stop the war. Urgently to stop the war in Ukraine.
And that was my next question, sir. Exactly. Is why are they so scared of you? And I know you. I know why they're scared. You're not some Russian operative. You've been an anti-globalist, no, Christian, pro-human, who was one of their insiders. That's a whole other question we'll get to. How did you get to the top? And then,
das ist ein gealterter Alex Jones. Den kennen wir als großen Nahrungsergänzungsmittelverkäufer. Der klingt halt immer so, als hätte er gerade Knochenmark gegessen, zum Frühstück irgendwie gehabt.
Das macht diese Stimme?
Das macht die Stimme. Ich denke mal so, das ist so Bone Broth. Weiß nicht, der hat doch immer Bone Broth verkauft. Bone Broth.
Ja.
Und der ist auch.
Verkauft auch bis heute so Kurkuma-Extrakt gegen alles Mögliche.
Gegen alles Mögliche Nahrungsergänzungsmittel. Der hat jetzt ein Riesengeschäft draus gemacht aus dieser Sache. Und der hat auch sehr, sehr viel Geld verloren kürzlich, weil er gegen diese Sandy Hook-Opfer bei den Familien, denen gesagt hat, das sind alles Schauspieler und das sei nicht wirklich passiert.
Und interessant ist ja eigentlich, dass ja Alex Jones, der so ein Verschwörungsunternehmer ist oder Empörungsunternehmer in den USA, also der Geld damit verdient, so Empörung zu machen, dass er sich plötzlich für Rumänien interessiert, hat er wahrscheinlich die letzten 20 Jahre eher selten gemacht. Mhm. Aber für Georgescu hat er auf einmal irgendwie ein Herz.
Der hat irgendwie plötzlich ein Herz für Georgescu und lädt ihn natürlich ein. Ich glaube, das ist natürlich wieder so ein Fall von Autokraten halten natürlich zusammen. Wenn da gerade jemand angegriffen wird, dann spannt sich das Netzwerk zu. Hier ein freundlicher Griff zu einer Buchempfehlung. Einfach mitgegeben.
Oh, klar, du hast heute alles dabei. Du hast einen Sakko an.
Ich habe heute Props dabei. Also ich bin ja wirklich einfach nur umgeben von Sachen. Genau, also das Netzwerk schließt sich natürlich, versucht ihn da jetzt zu schützen. Alex Jones lädt ihn ein und sagt hier, was ist da los? Ich bin auf deiner Seite, du bist doch ein guter Typ. Wie kann es denn passieren, dass es immer den Guten passiert auf dieser Welt, dass sie da irgendwie, denen irgendwie Macht irgendwie verwehrt wird? Tatsächlich, Patrick, sieht es ja auch nicht so gut aus für das Establishment in Rumänien mit dieser Aktion.
Ja, für mich war das auch ein bisschen, also nicht Alex Jones, aber auch ein Erweckungserlebnis, weil meine letzte Information aus Rumänien war, ja, Russland hat die Wahl manipuliert, die haben die Wahl annulliert, okay, ist nicht so nett, aber ist halt so.
Mhm. Ist aber so.
Ja, naja, also, und dann vergisst man das ja auch wieder, passiert ja genug Scheiß in der Welt. Und dann haben wir uns das diese Woche nochmal ein bisschen genauer angeguckt, haben Gespräche geführt, viel gelesen. Und tatsächlich, wenn man sich nochmal alleine nur die Abfolge der Ereignisse anschaut, ist das schon ein bisschen fishy. Ja. Das Verfassungsgericht sagt erst, oh, das Ergebnis ist knapp, lass mal lieber auszählen. Innerhalb von 24 Stunden, was extrem ambitioniert ist, wenn nicht ganz mit Schugge, das so zu machen, dann gibt's eine Auszählung, die sagt, ja, ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann fällt ihm was Neues ein, denn plötzlich veröffentlicht der Präsident, der selbst zu der unterlegenen Partei gehört, nämlich zur PSD, die hat ihn ins Präsidentschaftsamt gehievt einige Jahre zuvor, sagt der, meine Geheimdienste, denen ich vorstehe, die haben Informationen, dass es hier Einfluss von außen gab, aber ich zeige euch die Information nicht, aber sie sind wirklich gefährlich. Deswegen müssen wir jetzt die Wahl annullieren. Die nicht ganz unwahrscheinliche Variante ist ja, dass sich die heißt Sozialdemokratische Partei, ne, das ist nicht so eine Sozialdemokratische Partei, wie wir sie jetzt in Deutschland oder in Großbritannien kennen, sondern eine Partei, die sehr, sehr lange in Rumänien schon irgendwie mächtige Positionen hat, die so ein bisschen die Nachfolgepartei der kommunistischen Diktatur ist und die sich dem Staat so ein bisschen zur Beute gemacht hat.
Ist korrupt, muss man einfach sagen.
Die ist korrupt, genau. Das haben uns auch fast alle unsere GesprächspartnerInnen eigentlich gesagt. Dass diese Partei eigentlich eine Situation herbeiführen wollte, wo ihr Kandidat mit dem rechten Kandidat in der Stichwahl ist.
Ja.
Weil, das Drehbuch kennen wir auch, es ist extrem erfolgsversprechend für auch eine sozialdemokratische Partei zu sagen, hier geht es um die Demokratie, bei der nächsten Wahl müsst ihr uns wählen. Und das ist eine Situation, die sie versucht haben herbeizuführen. Und dann, zack, waren sie nicht in der Stichwahl und standen blöd da. Also ein bisschen sind sie an ihrer eigenen Arroganz gescheitert, weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass ihr eigener Kandidat durchfällt.
Mhm.
Und es gibt noch was anderes Interessantes in dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich es gibt ja drei Wahlen. Ne? Ist erstmal irre, weil man muss dreimal sonntags raus. Erst die Präsidentschaftswahl, dann die Parlamentswahl und dann die Stichwahl.
Mhm.
Und interessanterweise gab es auch bei den Parlamentswahlen, sind rechte Parteien sehr stark geworden, aber die Sozialdemokraten konnten da relativ ihren Vorsprung sichern und haben wieder eine große Koalition gebildet. Anyway, komischerweise bei dieser Parlamentswahl, da ist ihnen nichts aufgefallen, dass es da Manipulation passiert. Gab.
Ja, keine Manipulation.
Bei den Stichwahlen, bei den Präsidentschaftswahlen, wo sie durchgefallen sind, da gab es allerdings die Manipulation.
Ja.
Dabei ist eigentlich die Parlamentswahl viel wichtiger. Also um wirklich Einfluss zu nehmen, ist halt nur der Präsident, ist ein bisschen mächtiger als in Deutschland.
Ja.
Aber auch nur ein bisschen, nichts im Vergleich zu Trump zum Beispiel, was die Machtfülle anbelangt. Da ist ihnen das alles nicht aufgefallen. Das finde ich alles schon irgendwie einigermaßen eigenartig, finden auch viele Expertinnen. Und dann ist es vielleicht auch kein Wunder, dass sich sozusagen Leute wie Alex Jones plötzlich dafür interessieren, dass Georgescu sich sozusagen als Opfer gerieren kann. Das finde ich das eigentlich Ärgerliche, dass das jetzt kein sympathischer Kandidat ist, geschenkt.
Es ist eine Steilvorlage halt. Ne?
Es ist eine Steilvorlage. Und das darf man sich halt einfach nicht erlauben. Und zeigt aber vor allem auch, dass die Leute, die da Einfluss haben, offensichtlich wirklich sehr, sehr arrogant auch auf ihre eigene Wahlbevölkerung geblickt haben.
Ja.
Und das ist einfach ärgerlich.
Der Ärger scheint quasi auf dem zweiten Blick durchaus gerechtfertigt und die Frage nach Beweisen durchaus gerechtfertigt. Und die Tatsache, die Empörung darüber, dass das offenbar so einfach ging. Man muss noch mal kurz zitieren aus diesem Zeitungsbericht. Patrick, ich habe hier Le Monde Diplomatique vor mir liegen.
Oha, das ist eine richtig seriöse Zeitung.
Influencer wurden bezahlt, um Werbung für Georgescu zu machen, und zwar in Höhe von 380.000 Euro, Patrick. Nicht sonderlich viel im Vergleich zu den 11 Millionen Euro, die der sozialdemokratische Kandidat Ciolacu für seinen Wahlkampf ausgegeben hat. Also wir reden hier von sehr, sehr, sehr geringen Summen. Viel geringer auch, wenn man noch in die USA guckt. Da hat Kamala Harris, glaube ich, über 140 Millionen Dollar einfach ausgegeben, um auf Facebook und Instagram Reichweite aufzubauen. Also wir reden von sehr geringen Zahlen. Die Frage ist natürlich auch, wo ist da die Schwelle von Einfluss und Manipulation? Darüber reden wir auch noch gleich. Reicht das, um eine Wahl zu annullieren und zu sagen, das reicht? Hat offenbar denen gereicht. Und deswegen ist natürlich noch doppelt so fishy, wenn man sich das anguckt und sagt, naja, das scheint ja wirklich ganz schön niedrige Schwellen da irgendwie zu geben, nach denen eine Wahl annulliert wird. Das ist schon ein krasser Move, zu sagen, eure Stimmen zählen jetzt nicht. Ihr kommt jetzt in ein paar Monaten nochmal bitte zur Wahlurne und wählt nochmal, weil es war nicht ganz das Ergebnis, was wir uns da irgendwie gewünscht haben.
Und wir haben ja das Video gesehen, wo Georgescu damit angibt, dass er nichts bezahlt hat für diese Wahl, dass er einen Wahlkampf für 0 Euro gemacht hat oder 0 Lei, wie die Währung in Rumänien heißt.
Mhm.
Und interessanterweise hat auch das im rumänischen Staat niemand geprüft, obwohl das eigentlich angezeigt wäre. Also eigentlich veröffentlichen die regelmäßig so Transparenzberichte. Und erst nach der Wahl, die schiefgegangen ist, fällt ihnen auf, oh, da müssen wir aber nochmal hingucken, dass das vielleicht gar nicht stimmt mit den 0 Euro.
Ja, und apropos Steilvorlage, das kommt dann auch noch dazu. Also Leute sagen Sachen, die ziemlich einfaches Futter dann sind für die Rechten. Der ehemalige EU-Kommissar Thierry Breton hat im französischen Fernsehen gesagt, dass eine Einmischung von Elon Musk zur Annullierung des Wahlergebnisses in Deutschland führen könnte. Wir haben es in Rumänien getan und wir werden es offensichtlich, falls nötig, auch in Deutschland tun müssen. Das hat Thierry Breton im französischen Fernsehen gesagt. Und das war natürlich auch einfaches Futter. Da muss man aber gleich erstmal so einen kleinen Fact-Check irgendwie auch drüber führen. Denn es ist nämlich in Deutschland nicht so einfach, eine Wahl einfach so zu annullieren. Kein Gericht in Deutschland kann das entscheiden, kann das einfach irgendwie machen und eine Wahl annullieren. Eine Wahl in Deutschland kann nur durch das Parlament selbst annulliert werden. Und das Parlament kann es auch nur nachträglich tun, also schon mal gar nicht während einer Wahl, die gerade irgendwie stattfindet. In Rumänien war es irgendwie 2 Tage vorher. Und es muss, und das ist eben die Hürde noch höher, es muss nachgewiesen werden, dass der Ausgang der Wahl tatsächlich beeinflusst wurde, nicht nur theoretisch. Es muss einen Einfluss auf die Verteilung der Sitze im Bundestag geben. Und das musst du einmal erstmal nachweisen können. Dass eine TikTok-Desinformationskampagne dazu geführt hat, dass die AfD 2 Wahlsitze mehr gewinnen konnte im Bundestag. Also es ist zu Recht, muss man sagen, sehr, sehr schwer in Deutschland eine Wahl zu annullieren und dann auch nicht durch die Gerichte, sondern durch das Parlament selbst.
Es zeigt aber natürlich auch ein bisschen, wie so ein Medienökosystem funktioniert, weil dieser ehemalige französische EU-Kommissar Thierry Breton, dessen Name ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört habe. Ich weiß nicht, ob du, ich meine, du hast einen Sakko an. Vielleicht
ich habe schon mal gehört. Ich habe schon mal gehört, ja.
Deswegen hast du auch einen Sakko an. Thierry Breton, das irgendwo im französischen Fernsehen gesagt hat, und tatsächlich, dass er erst so richtig Verbreitung gefunden hat, weil andere diesen Clip genommen haben und ihn viral gemacht haben und gesagt haben, guck mal, die EU möchte das machen. Die EU möchte auf eure Wahlen zugreifen, möchte euch die Wählerstimme klauen. Tatsächlich ist er ja ein Mensch ohne Macht, ohne Stimme. Er wurde halt einfach nur vom französischen Fernsehen interviewt und ist vielleicht nicht mehr so ganz bei Sinn. Wer da zum Beispiel drauf aufgesprungen ist, ist Julian Reichelt. Erinnern uns. Ehemaliger Chefredakteur der Bild-Zeitung, hat mittlerweile oder betreibt ein kleines Medienimperium mit so YouTube-Videos und so. News. Er hat zum Beispiel damals, hat wegen dieses Beitrags, den er sich rausgenommen hat, gesagt, oh, die Wahlen hier sind nicht mehr sicher und die EU will euch die Wahlen klauen. Und man sieht es auch bei Telegram in bestimmten Kanälen, dass viele gesagt haben, oh, die EU, guck mal, die wollen unsere Wahlen irgendwie angreifen. Und der Treppenwitz der Geschichte ist ja, dass Georgescu, also der Mann, dem das rumänische Establishment, wenn man so möchte, die Wahl geklaut hat, erst in Rumänien geklagt hat. Und was hat er dann gemacht? Dann ist er natürlich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen, um für sein Recht zu klagen. Die Institution, die er in seinem Wahlkampf massiv angegriffen hat, gesagt hat, die EU, die alten Schlawiner, die nehmen uns hier alles weg. Die fesseln uns und geißeln uns und nehmen uns unsere Freiheit. Am Ende ist er ganz kleinlaut zum Europäischen Gerichtshof gegangen und hat gesagt, bitte, bitte prüf doch nochmal, ob ich nicht doch die Wahl gewonnen habe.
Ja, das ist natürlich ist sehr witzig. kann man drüber lachen, aber ehrlicherweise auch vielleicht ganz schön vorhersehbar. Nach der Art und Weise, wie das Ganze eigentlich abgelaufen ist in Rumänien. Neues.
Es gibt ein Tier, das bei uns besonders beliebt ist, und das ist der Kanarienvogel.
Der Kanarienvogel.
Weil wir den häufiger mal als Metapher benutzen, wenn wir so sprechen über Dinge. Kesho, was ist der Kanarienvogel?
Canary in a coal mine heißt das doch so schön, ne?
Wie der Kanarienvogel in der Kohlenmine. Gut, dass ich es nochmal übersetzt habe, das hätte sonst keiner verstanden.
Ist das die deutsche Version? Sagt man im Deutschen? Also ich kenne die englische Fassung.
Also,
Kanarienvogel in der Kohlenmine?
Nee, oder? Sagt man schon.
Das klingt ja ungelenk.
Naja, okay. Also stellen wir uns eine Kohlenmine vor und einen Kanarienvogel.
Was heißt die Metapher eigentlich? Was macht er da?
Was macht er da?
Also ich krieg die Metapher gar nicht zusammen.
Ich glaube, es ist so. Früher, wenn die Arbeiter in die Kohlenmine gefahren sind, um Kohle abzubauen, hatten sie einen Kanarienvogel dabei. Weiß ich nicht, ob das wirklich so war, aber das ist das Bild. Und wenn der Sauerstoff zu gering wurde, der Kanarienvogel ist dann immer so geflattert, ganz oben im Schacht und ist irgendwann gestorben. Und dann wussten die Bergarbeiter, oh, der Sauerstoff wird eng. Weil wenn sie selber merken, dann ist zu spät, kommen sie nicht mehr hoch. Das heißt, der Kanarienvogel war ein Frühwarnsystem, aber der musste auch sterben, der kleine süße Kanarienvogel.
Und unser Kanarienvogel hier ist jetzt Rumänien? Die rumänische Demokratie?
Musste die rumänische Demokratie sterben?
Ja.
Wie jede Metapher hat das so seine Schwächen. Aber die Lage ist ein bisschen kompliziert, finde ich.
Ja.
Es gibt eine Wahl.
Ja.
Die hat stattgefunden. Ein Kandidat gewinnt, wie in so vielen Ländern gerade, der nicht zum Establishment gehört oder so tut, als würde er nicht zum Establishment gehören und der ein Rechtsextremer ist, der gegen die EU hetzt, der gegen Ausländer ist, der den Leuten sagt, ihr werdet euren Platz in diesem Staat mit mir zurückerkämpfen. Das bekannte Playbook, aber seit Jahren selbst zu diesem Staat gehört, der alte Fuchs, und versucht die Wut der Leute, die Perspektivlosigkeit, auch die Armut zu mobilisieren, obwohl er von all dem gar nicht betroffen ist. und ist damit erfolgreich. Das ist das, was in vielen Ländern passiert. Und so passiert es auch in Rumänien. Und es gibt noch was anderes, wahrscheinlich reales, ja. Denn nach allem, was du auch gesagt hast, Keschrau, gab es ja womöglich wirklich eine Einflussnahme. Mhm. Nur weiß man nicht, wie groß die ist. Und der Geheimdienst hat keine finalen Erkenntnisse publiziert, die zeigen, wie groß das ist. Und am Ende entscheidet sich dieser Staat, sich sozusagen gegen diesen Kandidaten zu wehren, mit dem Argument der russischen Einflussnahme, und raubt ihm gewissermaßen die Wahl. Ist ein bisschen unübersichtlich alles,
ja.
Aber am Ende gibt es eigentlich einen Verlierer, und das ist eigentlich die Demokratie. Und es gibt einen Gewinner, das ist nämlich ein rechter Kandidat, und das sind jene, die sagen, dass die Demokratie nicht mehr so richtig funktioniert.
Ja, der Fall hat natürlich in alle Richtungen quasi geschadet. Also sowohl die Wähler von Georgescu, die sich bestätigt fühlen wahrscheinlich in ihrer Wahl, weil sie eben gegen das Establishment eben auch absichtlich gewählt haben, weil er gesagt hat, das Establishment ist korrupt und es verrät euch und die Wahlen sind eh alle fake, hat man in den USA ja auch die ganze Zeit gehört. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich auch diejenigen, die demokratisch gewählt haben, die dann sagen, okay, alles klar, so einfach ist es offenbar, eine Wahl einfach zu annullieren. Also selbst die Demokraten, also diejenigen, die demokratisch gewählt haben, waren dagegen, haben sich gefragt, was ist da eigentlich los? Brauchen wir da nicht ein bisschen mehr Beweise? Reicht das wirklich, ein paar TikTok-Videos vorzuzeigen und zu sagen, die Wahl war manipuliert? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir uns noch stellen sollten, vielleicht am Ende dieser Sendung heute, wenn wir von Rumänien ein bisschen zurückblicken, nämlich die Frage, sind sowas wie faire Wahlen überhaupt noch möglich? So. Wenn wir davon ausgehen, dass wir auf dieser Welt, auch in diesem Land, jetzt hier in Deutschland, in der Demokratie eine kluge Entscheidung und einen politischen, also nur dann treffen können, wenn wir gute Informationen haben, mit denen wir quasi unsere politische Meinungsbildung vorantreiben. Das ist das, was wir machen. Wir lesen Zeitungen, wir gucken uns irgendwelche YouTube-Videos an, wir sind auf irgendwelchen sozialen Medien unterwegs, wir unterhalten uns mit Freunden, mit Familie, genau. Das ist ja quasi, alles Austausch ist dafür da, für unsere politischen Meinungsbildung. So. Was, wenn wir keine guten Informationen haben? Also was ist, wenn du im Grunde genommen die ganze Zeit permanent nicht nur beeinflusst, sondern auch manipuliert wirst? Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen so das Takeaway auch in diesem Fall, nämlich dass die Grenzen zwischen Manipulation und Einflussnahme sehr, sehr dünn sind. So, es gibt keine eindeutige Grenze eben, die ja sagt, das ist Beeinflussung, das ist Manipulation, was eben auch bedeutet, dass es wahnsinnig schwer ist, das nachzuweisen. Wie willst du das nachweisen, dass da jemand manipuliert worden ist, dass da jemand irgendwie beeinflusst worden ist? Ist ja etwas vielleicht nicht ungewöhnlich in einem Wahlkampf, wir werden ständig beeinflusst, also guckst du jede Talksendung an, da sitzen Leute, die irgendwie eine selektive Wahrnehmung haben von dem, was da draußen passiert, und die versuchen natürlich durch ihre Wahrnehmung irgendwie andere Menschen zu beeinflussen, die dann hoffentlich aber auch die andere Perspektive sich anschauen und dann ein volleres Bild bekommen. Aber was, wenn niemand mehr an gute Informationen glaubt, wenn niemand mehr an Fakten glaubt, wenn alle irgendwie sich der Meinung sind, naja, meine Wahrheit ist die einzig korrekte? Dann kann man sich natürlich schon die Frage stellen, sind faire Wahlen denn überhaupt noch möglich? Was ist denn das Wahlergebnis überhaupt?
Und ich glaube, das zeigt, dass Desinformation, die es ja unbestreitbar gibt, und auch russische Einflussnahme, ob jetzt in Rumänien oder in anderen Ländern, dein eigentliches Ziel ja gar nicht ist, dir die ganz große Lüge aufzutischen,
ja,
dass du einzelner Keschrau die ganz große Lüge glaubst, sondern dass du am Ende einfach gar nichts mehr glaubst. Und das ist es, was russische Desinformation unter anderem will und hier geschafft hat. Es ist nämlich gar nicht wichtig, ob Russland hier wirklich 300.000 oder 3 Millionen oder 3.000 oder 300 Euro investiert hat. Ihre Desinformation der letzten Jahre ist trotzdem ein Erfolg, weil wir nämlich glauben, dass sie Einfluss haben.
Genau.
Und am Ende die Menschen eben gar nichts mehr glauben und sich nicht mehr entscheiden können, was wahr ist und was falsch ist, und sagen so, macht doch keinen Unterschied, ob jetzt Wahrheit oder nicht Wahrheit, Lüge oder noch größere Lüge, alles macht einfach überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Und diese Auflösung der Wahrheit, das ist es, was Desinformation schafft. Und dafür ist Rumänien sozusagen der Kanarienvogel, der zeigt, wie schlimm es ist, wenn eine Gesellschaft sich nicht mehr auf das Wahre einigen kann.
Ja, meine russische Desinformationskampagnen spielen ja dieses sogenannte Long Game. Also es dauert sehr, sehr lange, bis sie tatsächlich wirkt. Aber was sie eben macht, ist, Spaltungen, die es in der Gesellschaft schon gibt, auszunutzen, um diese Gesellschaft dann zu zersetzen. Und das klappt in sehr, sehr vielen Orten sehr erfolgreich. Und Leute fallen leider sehr, sehr einfach auch darauf rein. Da sind wir alle eben nicht vor gewappnet.
Und ich finde, wir fallen ja auch noch auf was anderes rein. Nämlich, wenn ich mich selbst beobachte, wie ich diesen Rumänien-Fall wirklich am Rande mitbekommen habe, mal kurz im Radio gehört, mal kurz was in der Zeitung gelesen, ist meine Reaktion ja auch sofort, klar, da gab es Desinformation von Russland, dann haben die Wahl annulliert, wird schon irgendwie stimmen, weiß nicht so genau. Was aber da tatsächlich ja auch passiert ist, ist Rumänien und deswegen das Kanarienvogelbeispiel, ob das jetzt so vielleicht auch ein bisschen schief ist, der Kanarienvogel stirbt ja, um die anderen zu warnen. Mhm. Was ja bedeutet, die anderen sind in einer ähnlichen Gefahr. Rumänien ist keine so krasse Ausnahme, sondern das, was da passiert ist, passiert ja in ganz vielen Ländern, nämlich dass rechte Anti-Establishment-Politiker die Wahl gewinnen oder kurz davor sind, die Wahl zu gewinnen. Und zwar immer mit dem gleichen Argument, nämlich wir sind die Kämpfer für die Entrechteten, für die Armen und wir gemeinsam gegen das Establishment. Und das, finde ich, ist das viel fatale, die viel fatalere Botschaft von Rumänien ist, dass die Hoffnung, das zeigt ja auch die USA, die Seite gewechselt hat. Dass die Rechten versuchen, Hoffnung zu verkaufen, wo es eigentlich keine Hoffnung auf Veränderung gibt. Und die anderen Kräfte das nicht verstehen. Und da müssen wir hin, dass wir Hoffnung gewinnen.
Durch.
So, lesen wir nochmal zuletzt die Credits einmal vor, Patrick. Du und ich sind die beiden Hosts, ganz offensichtlich. Unser Producer und die Redaktion macht Serafin Dinges. Redaktion für diese Sendung auch Mathieu Braun. Redaktionsassistenz Talita Salis. Social Media Insa Grüning. Musik, die wir gerade hören, von Benjamin Drees. Mastering von Yannick Werner. Schnitt Simon Zanger. Covergestaltung Max Kuwerz. Und ja, wir machen noch irgendwas anderes. Executive Producing nennt sich das, glaube ich.
Schreibt uns gerne an noise@andan.work. Folgt uns auf allen Social-Media-Plattformen, damit unsere Bigotterie noch deutlicher wird.
Geil, noch am Ende noch ein bisschen Selbstkritik, Geißelung. Bis nächste Woche, Patrick.
Bis nächste Woche.
Tschö.